Wir stehen kurz auf und ich lese uns das heutige Wort. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig, auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Wir bleiben kurz stehen und neigen uns. Geliebter Vater im Himmel, du weißt, Herr, ich kann nur bis zu den Ohren sprechen, Herr. Aber du bist es, der zu den Herzen spricht. Und darum wollen wir dich heute Morgen bitten, dass du zu unser aller Herzen sprichst, dass dein Wort in uns Veränderung schafft, Herr, und dass dein Wort gute Früchte bringt. Wir bitten dich um deine Gnade. Amen. Die Stelle, die ich gelesen habe, die ist sehr bekannt. Die steht im Philipperbrief, Kapitel 2, und es sind die ersten 8 Verse. Und darum soll es heute Morgen gehen. Der Philipperbrief, wir wissen es, Apostel Paulus hat ihn geschrieben. In der Gefangenschaft war er zu dieser Zeit und er hat ihn aus dem Gefängnis heraus an die Gemeinde zu Philippi in Mazedonien geschrieben. Und diese Verse, die ich gelesen habe, ich denke so ab Vers 5 hauptsächlich, die werden ja sehr gerne auch zum Abendmahl hergenommen, verwendet, weil sie die Erniedrigung Jesu Christi so wunderbar darstellen. Und das ist auch sehr schön und auch sehr passend zum Mahl. Aber im Textzusammenhang sehen wir, es betrifft auch jeden Einzelnen von uns, wenn wir das Ganze ab dem Vers 1 betrachten. Und unser Thema soll heute Morgen sein, wie soll ich es umschreiben, es geht um ein Problem, das jeder von uns hat. Es geht um das Urproblem der Menschheit. Es geht um unsere Selbstliebe, es geht um den Egoismus. Und es hat wirklich jeder damit zu tun. Ich kann nur eine Anekdote vielleicht aus meiner Kindheit erzählen. Ich komme aus einer Großfamilie, also ich habe 4 Geschwister. Und ihr könnt euch vorstellen, wir saßen immer mittags alle um den Tisch herum. Und wenn meine Mutter was Gutes gekocht hat, es war schon was Feines. Meine Mutter, die kann sehr gut kochen. Und es gab immer, zum Beispiel bei den Schnitzeln, es gab immer eine gewisse Anzahl. Und meine Mutter hat das immer so eingeteilt. Es gab für jede Person ein Schnitzel. Und dann gab es vielleicht so 1-2 Stück so als stille Reserve. Ja? Die waren auch da auf dem Teller, in der Mitte waren die so drapiert. Und wir sind 3 Burschen. Ja, wir waren natürlich alle im guten Alter mit Kohldampf. Und so ein Schnitzel wäre schon gut, ne? Beilagen gab es ja genug, andere, aber das Schnitzel, das zweite Schnitzel in der Mitte, es lachte mich immer an. Und was habe ich gemacht? Ich habe natürlich reingehauen wie ein Scheunendrescher, habe die Portion, die mir zugeteilt worden ist, die habe ich weggeputzt im Nu, nur um ganz schnell zu diesem zweiten Schnitzel zu kommen. Ja? Und so habe ich versucht, meine Brüder, ja, aus dem Rennen zu werfen. Einfach durch schnelles Essen. Dieses Schnitzel, es muss meins sein. Und mein Vater hat dann immer spöttelnd, es gibt so ein Gedicht, das heißt, Bescheidenheit, Bescheidenheit, verlass mich nicht bei Tische, aber gib, dass ich zur rechten Zeit das größte Stück erwische. Ja, das hat er dann immer gesagt, das habe ich mir gemerkt. Ja. Aber ich fand das Gedicht eher besser, vielleicht kennt ihr das, Bescheidenheit ist eine Zier, weiter komme ich nur mit Gier. Ja, also wir sehen, es ist in den kleinen Dingen, aber auch ist es in den großen Dingen ein Problem. Wir haben diesen Egoismus, wir haben diese Selbstliebe in uns. Und ich habe die Predigt heute in 4 Punkte gegliedert, ich will sie vorweg gleich sagen. Also wir werden uns zuerst einmal die Auswirkungen der Selbstliebe anschauen und darüber nachdenken. Wir werden biblische Kernpunkte, Prinzipien aus dem Text heraus arbeiten, die gegen dieses Selbstzentriertsein sind. Und wir werden die richtige Gesinnung uns anschauen. Und als 4. Punkt werden wir uns die Frage stellen, wie können wir unsere Selbstsucht überwinden? Wir wissen alle, dass das mit der Selbstsucht relativ früh angefangen hat in der Menschheitsgeschichte. Und zwar im 1. Buch Mose, Kapitel 3. Da spricht die Schlange zu den Menschen, zur Eva. Da sagt sie, keineswegs werdet ihr sterben, also wenn ihr von dieser Frucht esst, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und hier ist der Ursprung der Selbstliebe, der Eigenliebe, der Ursprung des Egoismuses. Der Mensch, er will doch auch etwas sein, er will doch auch etwas darstellen, er will sein wie Gott. Er möchte größer sein wie Gott und vor allem will er doch selber entscheiden, was richtig und was schlecht ist. Er will nach seiner eigenen Regie leben, das Drehbuch seines Lebens selber schreiben, sein Glück in die Hand nehmen. Und in diesem Streben nach dem Glück geht der Mensch sprichwörtlich über Leichen. Und jeder ist betroffen. Diese Sünde, diese Selbstliebe, dieser Egoismus, er steckt in unserer Natur, in unserem Fleisch. Und wenn wir die Welt betrachten, dann brauchen wir die Augen gar nicht weit aufmachen. Wir sehen es überall. Überall sind die Auswirkungen dieser Selbstliebe verborgen, offenbar. Wir sehen Länder, die Hunger haben, im Vergleich zu Ländern, die absoluten Überfluss haben, wie unser Land, wo man Lebensmittel wegschmeißt, wo man gar nicht weiß, wohin damit. Wir sehen Ausbeutung von Billigarbeitskräften. Ja, es werden Leute mit einem Hungerlohn abgespeist, sodass sie mit dem Lohn, den sie bekommen, nicht einmal richtig leben können. Weil den anderen, ja, die brauchen das Geld ja für sich selber. Wir sehen Kriege, Despoten zetteln Kriege an, um Ruhm zu bekommen, um Länder zu bekommen. Wir sehen auch in der Politik eine Rücksichtslosigkeit. Es ist ja jetzt ganz modern, dieses American First. Also Länder stellen verstärkt ihre eigenen Interessen über alle anderen Staaten, auch ohne Rücksicht auf Verluste. Oder auch bei den Parteien. Ja? Welche Agenda wird jetzt aufgestellt? Die Koalitionsverhandlungen, wenn wir uns das anschauen, jede Partei will das Größte für sich rausholen, koste es, was es wolle. Aber auch die Politik selber, ja, ungerechte Verteilung von Geldern, Steuergelder werden herausgeworfen für irgendwelche Dinge, Haushaltsmittel verschwendet. Oder ja, Menschen beziehen Bürgergeld, weil sie einfach nicht arbeiten möchten. Ich habe keinen Bock. Es gefällt mir besser zu Hause. Aber auch in der Gesellschaft. Nehmen wir nur den Straßenverkehr. Jeder möchte doch gerne so fahren, wie er es will, in der Geschwindigkeit, wie er es möchte. Ja, keiner will sich hinten anstellen. Beim Stau drängelt man sich nach vorne. Man benutzt vielleicht auch die rechte Spur, um da irgendwie zum Ziel zu kommen. Man fährt dem lästigen vorangehenden Fahrzeug dicht auf, um ihm auch wirklich zu zeigen, dass er zu langsam fährt. Und der andere drückt vielleicht noch auf die Bremse und betätigt die Scheibenwischanlage, um sie ihm heimzuzahlen. Eine Ellenbogenmentalität ist da. Ja? Der neben mir, der muss Platz machen für mich. Er muss weichen. Er muss ja, meinen Interessen ja, vorrangig in den Hintergrund treten. Und auch die Korruption. Geld regiert die Welt. Gebt her das Geld, gebt her das Geld. Ich sammle es für euch. Ich erfülle euch alle Wünsche. Diebstahl, Betrug. Und selbst hier, ja, selbst hier hat es Auswirkungen in unseren Beziehungen. In erster Linie natürlich auf die Beziehung zu Gott hin, unser Verhältnis zu Gott hin. Wir dienen oft Gott nicht mit ganzem Herzen, sondern wir dienen lieber viel mehr uns selbst. Ist es nicht viel bequemer, zu Hause zu sitzen, sich auszuruhen, als vielleicht hier und dort hinzugehen, wo der Herr mich hinsendet, oder einen Dienst zu tun, oder sich um die Aufgaben zu kümmern, die man hat, die Gott einen gegeben hat, oder mit ihm Gemeinschaft zu haben. Wir missachten seinen Willen und hören auf unser trügerisches, selbstverliebtes Herz. Aber auch Freundschaften, ja, werden zerstört. Sie brechen auseinander, weil man halt sein Ding machen muss. Ja, ich muss jetzt mich um mich selber kümmern. Man hat kein Interesse mehr, sich in andere Menschen zu investieren, Umwege aufzunehmen, ja, einen Umweg zu machen, um jemandem zu helfen. Sondern man rechnet eher Freundlichkeiten gegeneinander auf, als ob sie etwas Großzügiges wären. Zum Beispiel, ich habe ihn eingeladen, wo bleibt denn jetzt meine Einladung, bitteschön? Ja, er war doch jetzt bei mir zum Essen, jetzt möchte ich auch mal eingeladen werden. Kennt ihr solche Gedanken? Und auch unsere engeren Beziehungen, zum Beispiel unsere Ehe, es sind viele Konflikte da, weil wir selbstverliebt sind, weil wir egoistisch sind. Da ist der Mann, der sich, ja, der seine Frau hängen lässt, sich vielleicht nicht um die Kinder mitkümmert, ihr die ganze Last alleine lässt. Da ist vielleicht ein Ehepartner, der lieber seinen Hobbys nachgeht oder der lieber in der Weltgeschichte umhertingelt, als sich zu Hause um seine Lieben zu kümmern. Ja, dann sind die Meinungsverschiedenheiten. Das fängt ja schon damit an, dass sich Ehepaare streiten. Eine Luxusfrage natürlich. Welches Reiseziel wird es wohl im nächsten Sommerurlaub sein? Jeder will das, was ihn interessiert. Jeder möchte seine Vorlieben erfüllt haben. Und jeder ist der Meinung, dass seine Meinung die richtige natürlich ist und dass die Vorrang hat. Und auch in der Kindererziehung sehen wir das, auch in der ganzen Gesellschaft. Da gibt es Mütter, die sagen, ich kann jetzt nicht, ich brauche jetzt meine Me-Time, meine Ich-Zeit. Ja, ich muss mich jetzt zuerst mal um mich selber kümmern. Ich muss jetzt erst mal schauen, dass ich hier das bekomme, ja, Zeit für mich selber. Und was passiert? Es werden Kinder mit 15, 18 Monaten ohne Not, ja, obwohl die Mutter zu Hause ist, sie werden in Kinderbetreuungen abgeschoben und die Mutter, sie genießt ihre Me-Time. Ich sage jetzt nichts, wenn das aus einer Not heraus gemacht werden muss. Aber kennen wir das nicht? Aber auch die Rentner. Wenn ich im Alter bin, ja, kennt ihr diese Gedanken? Dann werde ich ferne Länder besuchen. Ich werde viel reisen. Ich werde mich um meinen Garten kümmern. Ich. Und jetzt sehen wir, es steckt doch sehr tief in uns. Und jetzt passt auf, ihr werdet erstaunt sein. Ich glaube nicht, dass ihr erstaunt sein werdet. Der Egoismus, er ist sogar hier in unserer Gemeinde. In der Gemeinde Gottes unter Christen kommen immer wieder egoistische Züge zutage. Und das sehen wir daran, man ist nicht mehr bereit, sich nach einer tiefen Gemeinschaft auszustrecken, Anteil an dem zu haben, was den anderen betrifft. Jeder ist vielleicht hier, aber doch irgendwo isoliert für sich, auf seins bedacht. Es werden die eigenen Annehmlichkeiten der Gemeinschaft vorgezogen. Man ist nicht mehr bereit zu investieren, dem Nächsten zuzuhören, sich um die Nöte des anderen auch zu bemühen. Viele sagen vielleicht auch, ja, Gemeinde bringt mir vielleicht jetzt im Vordergrund erstmal nichts. Ist eine schöne Predigt. Man hört am Sonntag eine schöne Predigt. Aber wir wissen doch alle, dass dies eine völlig falsche Auffassung von Gemeinde ist. Aber auch die Konflikte in den Gemeinden. Da gibt es Streit, zum Beispiel wegen Musik. Dem einen ist es zu viel Musik. Der andere sagt, nein, wir brauchen mehr Musik. Der nächste sagt, die ist zu altmodisch. Wieder ein anderer sagt, zu neumodisch. Dann sagt der eine, aber viel zu laut. Und der hinten sitzt, der sagt, ja, eher viel zu leise. Es gibt Streit vielleicht wegen banalen Dingen, weil zu viel gelüftet wird oder zu wenig. Es gibt Streit, weil Dinge nicht so in der Tradition, wie ich es aus meiner Herkunft vielleicht gewöhnt bin, ablaufen. Oder weil der Prediger dieses oder jenes gesagt oder nicht gesagt hat, was ich mir ganz anders vorgestellt hätte. Und wenn wir uns anschauen, wie viel werden wir jetzt hier sein? Vielleicht 100, 120 Personen. Ich bin mir sicher, wir haben 120 verschiedene Ansichten über Gottesdienst in irgendeiner Nuance. Aber wie schaut es in deinem Leben aus, wenn du zurückblickst? Wie viele Situationen gab es, wo du Täter warst und wo du Opfer warst von Egoismus, von Selbstliebe? Wo du ja untergebuttert wurdest oder wo du deine eigenen Interessen ja hervorgekramt hast, in den Vordergrund gestellt hast, wo du Gemeinschaft zerstört hast, Freundschaften zerstört hast, wo du Konflikte verursacht hast, wo du dich verrannt hast in der Gemeinschaft. Geht es doch eigentlich nicht um die einzelne Person, oder? Das sagt doch schon das Wort, Gemeinschaft. Aber es fällt uns doch schwer, unsere eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, einen Schritt nach hinten zu tun. Und wenn wir uns den Text anschauen, den wir gerade eben gelesen haben, dann herrscht doch eigentlich so das ganze Gegenteil. Also anstatt, dass es Ermahnung in Christus gibt, tut man sich vielleicht eher hintereinander, ja, tut man sich beschimpfen vielleicht, eher links liegen lassen. Anstatt Zuspruch der Liebe zu haben und zu praktizieren, ja, eher Vorwürfe, Lästerung und Gemeinschaft. Wenn es dann überhaupt Gemeinschaft gibt, dann eher wenig, oder? Und vielleicht dann eher die Gemeinschaft, die ich vorziehe, die mir gefällt. Barmherzigkeit oder eher Unbarmherzigkeit, nachtragend sein. Eines Sinnes, eines gemeinsamen Sinnes zu sein? Oder vielleicht eher die eigenen Ziele verfolgen? Ja, wie ist es denn mit der gleichen Liebe? Oder, ja, Moment, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Genau, wie ist es mit der Liebe? Haben wir diese herzliche Liebe, diese gleiche Liebe? Oder ist es doch wieder mehr die Eigenliebe, die in den Vordergrund gerückt ist? Einmütig sein, wir sind doch Individuen, oder? Da hat doch jeder seine Meinung. Einmütig sein, eher Absonderung vielleicht. Eher in die verschiedenen Interessengruppen aufgeteilt sein, mit den Leuten unterwegs sein, die ja mir behaglich sind. Ich bin jung, dann treffe ich mich mit jungen Leuten. Ich bin im mittleren Alter, dann treffe ich mich doch lieber mit denen, die meines Alters entsprechen. Ist doch viel schöner. Behagt mir ja viel mehr, oder? Und mit dem Bruder XY, da kann ich doch überhaupt nicht gut. Da sollen sich mal andere lieber drum kümmern. Merken wir die Eigenliebe, wie sie überall ist, wie sie unser ganzes Leben durchzieht, wie sie uns schon fast teilweise aus den Poren herauskommt. Eigenliebe, Egoismus. Und doch spielen wir es vielleicht runter. Und doch sagen wir, ja, ist doch jeder so, ist doch nicht so schlimm. Ich muss ja auch mal ein bisschen an mich denken. Aber die Bibel sagt ganz klar, dass Eigenliebe Sünde ist. Schaut euch die 10 Gebote an und ihr werdet feststellen, jedes dieser Gebote, wenn es übertreten wird, hat etwas mit Eigenliebe zu tun. Die Eigenliebe, sie ist so der Urgrund unserer Sünde. Sie ist in uns, in unserem Herzen. Sie durchzieht unsere Gedanken, unser Streben. Sie durchzieht unseren Stolz, unsere Gefühle, alles. Und wir sollten sie wirklich als das bezeichnen, was sie ist. Sie ist Sünde vor Gott. Wenn wir eigenliebig, wenn wir egoistisch sind, dann lieben wir Gott nicht vorrangig, sondern wir ziehen unsere eigenen Wünsche den Seinen vor. Und das ist Sünde. Dann dienen wir nicht mehr ihm, sondern wir dienen uns selbst. Wir stellen unser Ich über Gott und wir beleidigen dem, den wir dienen sollten, nämlich den Schöpfer, der uns gemacht hat für sich, der uns zum Lob seiner Herrlichkeit bereitet hat. Und wir stellen uns über ihn. Wir stellen unsere Lebensziele, unser ganzes Leben über ihn. Und die Eigenliebe, sie hat auch weitere Spuren. Sie ist Sünde gegenüber unseren Mitmenschen. Selbstliebe, sie vergiftet unsere Gedanken, unsere Motive, unsere Handlungen gegenüber anderen. Sie hält uns davon ab, Gutes zu tun. Wir tun es nicht. Es soll ja jemand anderes machen. Oder es ist mir jetzt vielleicht zu mühsam, nochmal loszufahren. Und Egoismus, er zerstört die Grundlage für jede Beziehung. Egoismus zerstört Freundschaften, zerstört Familien. Egoismus zerstört Gemeinden. Und der Egoismus, er zerstört uns selber. Er hat eine zerstörerische, reißerische Kraft. Er ist wie ein Strudel, der alles hinabreißt und in sich selber verschlingt. Und das Schlimme ist, er ist in unserem Fleisch da. Er ist vorhanden. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Wir wollen uns, lass mich ein bisschen beeilen, wir wollen uns biblische Kernpunkte, Prinzipien gegen das Selbstzentriertsein anschauen. Und bevor wir uns jetzt mit dem zweiten Kapitel im Philipperbrief beschäftigen, springen wir noch mal ganz kurz in das erste Kapitel. Und zwar zum Vers 27. Und den müssen wir diesen Versen voranstellen, um den Textzusammenhang auch herzustellen. Da sagt Paulus zu den Philippern: Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist, einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Und hier steht dieser Satz: würdig des Evangeliums. Ja, wir sollen ein Leben führen, würdig des Evangeliums von Jesus Christus. Und dafür müssen wir ganz kurz vielleicht abreisen oder überreisen, was das Evangelium ist. Natürlich ist das Evangelium die Botschaft vom Kreuz. Aber es ist noch viel mehr. Und ein Theologe aus dem 19. Jahrhundert, ein Charles Hodge, der hat das so zitiert: Das Evangelium ist so einfach, dass es kleine Kinder verstehen können. Und es ist so tiefgehend, dass die Studien der weisesten Theologen niemals seine Schätze erschöpfen können. Also auf der einen Seite ist das Evangelium die Botschaft vom Kreuz zur Errettung. Und auf der anderen Seite beinhaltet es aber auch die Lehre für die Geretteten aus der Heiligen Schrift. Und das ist tiefe Lehre, die unergründlich ist, die so weitreichend ist, dass wir sie in unserem Leben nie völlig ausschöpfen können. Und jetzt werden wir aufgefordert, würdig des Evangeliums von Jesus Christus zu leben. Und dann stellt er diese Prinzipien hinten dran. Also wir sollen würdig nach dem Wort Gottes leben. Und Paulus, er ruft diese Gemeinde von Philippi auf, richtet euer Leben nach dem Evangelium aus, nach der Bibel aus. Und das ist auch der Schlüssel zu den kommenden Versen. Denn er nennt dann ab Kapitel 2, zeigt er uns 7 Prinzipien, die wir uns ansehen können. Und 7 Prinzipien, an denen wir unser persönliches Leben auch prüfen können, ob wir sie schon verinnerlicht haben, ob wir sie leben. Und das soll es auch heute sein, für jeden von uns. Ein Prüfstein, sind diese 7 Punkte in deinem Leben vorhanden? Und wenn sie nicht vorhanden sind, dann mach dir Gedanken, wie und wo du sie umsetzen kannst. Und Paulus, er nennt dann im Vers 2, sagt er, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Und das ist der erste Punkt. Ermahnung in Christus. Eine Ermahnung in Christus ist anders wie eine normale Ermahnung. Wenn eine Ermahnung normal erfolgt, dann verfolgt sie in der Regel unsere eigenen Befindlichkeiten. Wenn du jemanden ermahnst, sagst, hey, schlag mit deinem Fuß nicht gegen mein Schienbein, das tut mir weh, dann geht es um deine eigenen Befindlichkeiten. Aber eine Ermahnung in Christus, da geht es um das Anliegen Jesu Christi. Das Ziel, jemanden näher an Jesus Christus zu bringen. Und das ist ein uneigennütziges, ein selbstloses Ziel. Ermahnung in Christus. Wer in Christus ermahnt, der hat nicht seine eigenen Befindlichkeiten vor Augen, sondern die Belange Jesu. Praktizierte Ermahnung, sie ist Liebe. Wir kennen das von unseren Kindern. Wir werden unsere Kinder doch nicht über die Straße rennen lassen, sondern wir werden sie ermahnen und sagen, du, wenn du vor der Straße stehst, schau bitte nach links und rechts und vergiss das bitte nicht, weil wir das Kind lieben, weil wir nicht möchten, dass ihm etwas passiert. Und so ist die Ermahnung in Christi, sie ist von einer Liebe geprägt. Und meistens ermahnen wir vorrangig, wenn wir uns selbst gestört fühlen, wenn etwas passiert, was uns selber nicht passt. Aber wir sollten hier vielleicht umdenken. Ist die Ermahnung, die ich bringe, ist sie wirklich in Christus? Ist es eine uneigennützige Ermahnung? Oder läuft es nur darauf hinaus, dass derjenige sich nach meinen Anliegen umstellen soll? Der nächste Punkt, gibt es Zuspruch der Liebe? Zuspruch der Liebe, echte göttliche Liebe, sie ist auch immer selbstlos. Und deshalb ist sie so selten. Gibst du anderen liebevollen Zuspruch? Und es ist doch so wichtig, dass ja andere ja Zuspruch bekommen, Ermunterung bekommen, dass ihnen gut zugeredet wird. Leider passiert das sehr wenig in unserem Leben, denn wir denken nur lieber darüber nach, was die anderen über uns denken und vergessen dadurch die Nöte des anderen. Aber praktizierst du das, dass du jemanden ermunterst, ihm Zuspruch der Liebe gibst? Nächster Punkt. Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Also das bedeutet, ja, mitteilen, beitragen. Meistens fragen wir vielleicht den anderen, wenn wir ihn sehen in der Früh, wie geht's? Und dann sagt er, gut oder was auch immer. Aber hast du schon mal versucht, das Gespräch auf eine geistige Ebene zu stellen? Hast du versucht, wenn du mit deinem Bruder, mit deiner Schwester zusammenkommst, dass ihr über Christus redet, über das Wort redet? Ich gebe dir mal einen Tipp. Frag doch mal in der Früh nicht einfach, wie geht's, sondern frag doch mal, wie geht's dir im Glauben? Und du wirst sehen, es kommt was ganz was Wunderbares daraus. Denn dann wird eure Unterhaltung auf eine geistige Ebene gestellt. Das ist nur ein Beispiel. Aber Gemeinschaft des Geistes bedeutet auch im Gebet, im Wort Gemeinschaft zu haben. Nicht nur hier in den Veranstaltungen, wo wir sind, sondern wirklich Gemeinschaft zu suchen mit deinem Bruder, mit deiner Schwester in Christus. Und das ist selbstlos, denn damit dienen wir dem Nächsten. Der vierte Punkt. Gibt es herzliches Erbarmen? Ein herzliches Erbarmen, das ist eine Grundeinstellung. Das ist eher nachsichtig sein, als ja, streng zu sein. Das heißt, nachsichtig mit den Schwächen des anderen umzugehen, anstatt zu erwarten, als zu fordern. Wie denken wir über die anderen? Wenn jemand zu spät zum Gottesdienst kommt, wie denkst du darüber? Ha, das passiert ihm schon wieder. Oder hast du herzliches Erbarmen und denkst dir, oh weh, die hatten bestimmt heute Morgen viel Stress. Gut, dass sie gesund hier angekommen sind. Wie denkst du? Wie ist dein Denken geprägt? Denkst du eher hart, streng, oder hast du in deinem Mindset herzliches Erbarmen? Bist du nachsichtig? Und wir sehen, allein diese vier Prinzipien, sie stellen uns vor eine Herausforderung. Denn praktizieren wir sie wirklich? Wann hast du das letzte Mal zum Beispiel Zuspruch der Liebe, wann hast du das letzte Mal gemacht, jemanden ermuntert, ihm Zuspruch gegeben? Mit ihm ja vielleicht auch gebetet, geistige Gemeinschaft gepflegt, der in Not ist. Und Paulus, er leitet es dann weiter. Und zwar, er geht dann in den Vers 2 über. Und zuerst sagt er, gibt es bei euch, dann nennt er diese vier Punkte. Und dann sagt er, dann macht meine Freude völlig. Also macht meine Freude vollständig. Ja, die ersten vier Punkte zu befolgen, da wäre wohl die Freude von Paulus da gewesen, aber sie wäre nicht vollständig gewesen. Und jetzt ergänzt er diese vier Punkte, also die Ermahnung, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, Herzlichkeit, herzliches Erbarmen, ergänzt er mit weiteren Punkten und sagt, ja, dann geht noch weiter, macht meine Freude vollständig. Das ist ungefähr so wie, ja, ihr kennt ja bestimmt den Krapfen, ja, das Gebäck beim Bäcker, den Krapfen, oder man sagt auch Berliner, wer jetzt nicht von hier ist. Und wenn du in einen Krapfen reinbeißt, worauf freust du dich am meisten? Auf die Marmelade, die in der Mitte drin ist. Ja, man freut sich schon allein über dieses Gebäck. Ja? Das lacht einen so an. Ich mag es sehr gern. Ihr werdet es merken. Aber wenn ich dann reinbeiße und es wäre keine Marmelade da, dann wäre meine Freude irgendwo getrübt, oder? Sie wäre nicht vollständig. Und so ist es hier. Paulus, er möchte, dass es vollständig ist, ganz ist. Das wäre ungefähr so, wenn wir jetzt bei diesen vier Punkten stehen bleiben, wäre das so, wir bauen ein Haus und wir vergessen das Dach obendrauf. Und dann stehen wir an den Wänden und sagen, oh, das sind ja schöne Wände. Aber wenn der Regen kommt, dann regnet es oben rein und das Gebäude leidet Schaden. Es ist nicht vollständig. Es fehlt etwas. Und diese Punkte finden wir dann im Vers 2 und 3. Da heißt es dann, ja, macht meine Freude vollständig, indem ihr eines Sinnes seid. Also unser Denken soll gleich ausgerichtet sein, zum Gleichen hinführend sein, zur Christusähnlichkeit. Das heißt nicht immer einer Meinung zu sein, sondern so zu denken, wie Christus denkt, vom Grundsatz her. So ausgerichtet sein, wie es sein Wort sagt, das Evangelium. Weiter heißt es, macht meine Freude vollständig, indem ihr gleiche Liebe habt. Fleischliche Liebe, sie ist immer auf sich selbst gerichtet. Aber diese uneingeschränkte Christusliebe, sie ist diese Liebe, die dort gemeint ist. Unsere Liebe, sie muss gleich sein. Das heißt, sie muss auch den gleichen Ursprung haben. Sie muss aus Christus herauskommen. Sonst hält sie den Belastungen nicht stand. Wir kennen vielleicht die Stelle vom 1. Korinther 13, wo es darum geht, um diese Liebe aus Christus. Und diese Liebe ist ja eine besondere Qualität. Denn da heißt es, wir kennen die Stelle, die Liebe ist langmütig, gütig, sie beneidet nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Gleiche Liebe. Wäre das nicht schön, wenn wir alle uns mit dieser Liebe begegnen würden? Nächster Punkt, da sagt er, macht meine Freude vollständig, indem ihr einmütig auf das eine bedacht seid. Seid darauf bedacht, ja, gemeinsam dem Evangelium Jesu Christi würdig zu wandeln. Seid darauf bedacht, dass das Evangelium der prägende Punkt in eurem Leben ist, aus dem ihr euer Leben heraus lebt, aus dem ihr eure Entscheidungen trefft. Also nicht selbstsüchtig zu sein, sondern selbstlos zu sein. Wenn wir die Verse dann anschauen, die dann weiterkommen im Vers 3, da heißt es dann, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigen Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Also Paulus, er sagt jetzt auf der einen Seite, das nicht tun, und auf der anderen Seite, das tun. Und ich finde es schön, wenn man mal was gesagt bekommt, was man nicht tun sollte. Das sollte mir mal auf der Arbeit passieren. Tu nichts. Ich wäre der fleißigste Mitarbeiter. Aber hier hat es einen ganz wichtigen, einen ganz ernsten Hintergrund. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigen Ehrgeiz. Und jetzt geht es um das Eingemachte. Jetzt geht es nämlich um unsere Motive. Warum tun wir etwas? Warum handeln wir so? Und alle unsere Handlungen, ja, sollten frei sein von Eigennutz, Selbstsucht, Ehrgeiz, Ruhmsucht. Und wir sollten diese Handlungen ersetzen und sollten stattdessen darauf bedacht sein, was den anderen angeht. Ja? Sondern ein jeder schaue auf das des anderen. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Das ist doch ein Herzensanliegen, oder? Wenn wir in unsere Motive mal durchschauen, durchforsten. Und das führt uns zum dritten Punkt. Richtig gesinnt sein. Wir sehen, unsere Motive, sie müssen aus unserem Herzen heraus anders werden. Sie dürfen nicht von nichtigen Ehrgeiz und Selbstsucht geprägt sein, sondern sie müssen aus Jesus Christus geprägt sein. Und daran schließt sich dann der Vers 5 an. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus es auch war. Also wir müssen unsere Einstellung überprüfen. Sind wir so gesinnt, wie Jesus Christus es war? Wir müssen uns nach der Christusähnlichkeit ausstrecken. Und dafür müssen wir sein Wesen und seine Taten, seine Motive kennenlernen. Dafür müssen wir das Evangelium kennenlernen. Und Paulus, er schreibt uns in den Vers 6 bis Vers 8, schreibt er uns diese Selbstlosigkeit, schildert er uns, die Jesus im Erlösungswerk hatte, wo er völlig selbstlos gehandelt hat. Er stellt uns Jesus vor Augen, seine Motive und wie er es getan hat. Vers 6, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Aber was hatte jetzt Jesus davon? Was hatte er davon, als er die Gestalt Gottes gegen die menschliche Gestalt eingetauscht hat? Was hatte er davon, als er sich erniedrigte oder als er unschuldig angeklagt wurde, wie wir es heute Morgen gehört haben, verachtet wurde, als sein Gehorsam ihn sogar den sicheren Tod eingebracht hat? Er tat es völlig selbstlos. Völlig ohne Eigennutz. Er tat es aus Liebe zu seinem himmlischen Vater, aus Gehorsam zu seinem himmlischen Vater, zur Ehre seines Vaters. Und er tat es aus Mitleid und Erbarmen für die verlorenen Sünder. Er tat es aus einer demütigen und selbstlosen Handlung. Seine Gesinnung, sie ist so gewaltig, sie ist unausforschlich. Sie ist völlig frei von Egoismus, völlig hingegeben, voller Erbarmen und Mitleid. Und diese Gesinnung sollen wir haben. Dieser Gesinnung sollen wir nacheifern. Wir sollen genau so gesinnt sein. Nicht nur ein bisschen. Da steht nicht, seid ein bisschen so gesinnt, sondern seid so gesinnt, wie Christus es war. In allen einzelnen Punkten. Das heißt, völlig frei, der Anspruch Gottes ist, völlig frei zu sein von irgendwelchen eigennützigen, egoistischen Motiven. Aber wie können wir das schaffen? Wie können wir unsere egoistischen Motive überwinden? Und das ist der vierte Punkt. Grundsätzlich kann nur Gott uns befreien. Und wenn wir das Beispiel nehmen vom reichen Jüngling in Matthäus 19, der Jesus gefragt hat, was kann ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Dann geht ja, das Ganze mündet ja dann dahin, dass Jesus zu ihm sagt am Ende, ja, verkauf all deinen Besitz und gib es den Armen und folge mir nach. Und wir wissen, was passiert ist. Er geht traurig davon. Das war zu viel für ihn. Ja, der reiche Jüngling, er war ja sehr reich. Er hätte alles andere vielleicht getan. Irgendwelche Übungen, Leibesübungen. Aber sein Geld, das, was ihm gehört, das, was ihn betrifft, das konnte er nicht hergeben. Denn er war, wie alle Menschen, vom Egoismus geprägt. Sein Besitz, er gehörte nur ihm allein. Es war doch sein Geld, sein Haus und seine Stellung. Es war alles seins, alles seins. Und das war zu viel. Der Preis war ihm zu hoch. Und was sagt Jesus über diesen reichen Jüngling? Er sagt dann im Vers 24 in Matthäus 19, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Und wir wissen, ein Kamel, es passt niemals durch ein Nadelöhr durch. Also wissen wir, die Eigenliebe des Menschen, sie ist so groß, dass es keine vom Menschen abhängige Rettung für ihn geben kann. Er kann sich nicht retten. Der Mensch, er kann seine Eigenliebe nicht überwinden. Er kann seine egoistischen Ziele nicht nach hinten stellen. Er ist nicht fähig dazu. Und deswegen bemerken die Jünger dann auch später völlig richtig, wenn sie die Frage stellen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Wer kann gerettet werden? Wer kann es dann schaffen, diese Selbstliebe zu überwinden und Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen? Und Jesus, er sagt es, und das bitte merkt euch ganz, ganz wichtig, Vers 26, da sagt Jesus, bei den Menschen ist dies unmöglich. Ja? Bei den Menschen ist es unmöglich, ins Reich Gottes zu kommen. Er kann seine Eigenliebe nicht überwinden, aber es heißt dann weiter, und das ist die Hoffnung, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Für uns unmöglich, unsere Eigenliebe zu überwinden, unseren Egoismus, aber nur Gott allein. Er kann uns davon befreien. Und die Wiedergeburt, das neue Leben in Jesus Christus, ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir den Kampf gegen den Egoismus und die Eigenliebe überhaupt aufnehmen können. Anders schaffen wir es nicht. Und deswegen die Frage, die ich zu Anfang gestellt habe, zu diesem Punkt, wie können wir unsere Selbstsucht überwinden, sie ist falsch gestellt. Wir müssen die Frage anders formulieren. Ja? Wie können wir in Abhängigkeit zu Gott unsere Selbstsucht überwinden? Und das müssen wir. Durch seinen Geist, den er uns gegeben hat, durch das neue Leben, was wir bekommen haben, sind wir befähigt, die Sünde in unserem Leben ja, anzugehen und zu bekämpfen. Wir werden sie niemals völlig unterdrücken können, solange wir hier leben. Aber wir dürfen und müssen diesen Kampf aufnehmen. Denn wir sind wie ein Sportler, der voll trainiert ist. Und was passiert, wenn er das Training schleifen lässt? Dann kommt die körperlichen Gebrechen. Er kann nicht mehr so schnell laufen, er kann die Leistung nicht mehr abrufen, die er vorher hatte. Und so ist unser Glaubensleben auch. Wir sind wie Sportler. Wenn wir uns nicht trainieren, wenn wir nicht dem Wort Gottes nachfolgen, wenn wir nicht dabei bleiben, dann werden uns immer wieder Selbstsüchteleien überwinden. Und deswegen müssen wir Zeit unseres Lebens mit unserem irdischen Fleisch kämpfen und die Selbstsucht immer wieder neu angehen und überwinden. Und damit kommen wir zur praktischen Anwendung unseres Textes. Es gibt im Neuen Testament eine Stelle, die ist sehr ähnlich wie diese. Und die finden wir im Epheserbrief, Kapitel 5. Da heißt es vorweg im Vers 1, dass wir Nachahmer Christi sein sollen. Also ähnlich wie hier, wo wir die Gesinnung Christus haben sollen. Und Paulus gibt hier in dem praktischen Teil, im Vers 10, etwas ganz Wunderbares an. Er sagt zu den Ephesern: Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und das können wir hier an diesem Textzusammenhang genauso anwenden. Wir müssen uns selber prüfen. Wir müssen unsere Handlungen überprüfen und bewerten. Kommen sie aus einer selbstlosen Gesinnung oder sind sie Gesinnung unseres Fleisches? Wir müssen unsere Beweggründe in unserem Herzen hinterfragen. Warum sage ich das? Warum möchte ich dieses oder jenes haben? Sind vielleicht selbstsüchtige Wünsche dahinter oder Erwartungen in meinem Herzen, die mich betreffen? Sind sie aus der Gesinnung Jesu Christi? Jeder von uns weiß um der zerstörerischen Kraft der Eigenliebe. Ich habe vorhin gesagt, Täter oder Opfer, wir sind beides. Und deswegen müssen wir umso mehr beachten, was im Vers 3 steht und im Vers 4. Nämlich, dass wir das eine nicht tun, tut nichts aus Selbstsucht und nichtigen Ehrgeiz. Also wenn du diese Prüfung abgeschlossen hast, dann tue es nicht. Auf gar keinen Fall, wenn selbstsüchtige und ehrgeizige Motive dahinter sind. Du bist der einzige Mensch, der dein eigenes Herz überprüfen kann. Es kann nur Gott, kann dein Herz überprüfen und du selbst. Und deswegen musst du dich prüfen. Du musst überprüfen, warum tust du das? Eifere danach, in der Gesinnung Jesu zu leben. Das ist der nächste Punkt. Was würde Christus sagen an meiner Stelle? Wie würde Christus handeln an meiner Stelle? Würde er sich jetzt hingebungsvoll erbarmen? Würde er einen Zuspruch der Liebe geben? Würde er die tiefe Gemeinschaft weiter pflegen? Herzliches Erbarmen praktizieren? Und so bleibt es. Wir müssen unser Leben dem Evangelium gemäß führen. Wir müssen uns danach ausstrecken, in der Kraft Jesus Christus zu leben. Wir müssen beständig unsere Selbstsucht unterdrücken und bekämpfen mit aller Härte, die wir nur aufbringen können. Denn wir wissen, Egoismus zerstört. Er zerstört Beziehungen, er zerstört Gemeinden, er zerstört dich selber. Deswegen prüfe dich, und strebe danach, beständig in der Gesinnung Jesu Christi zu handeln. Und diejenigen, die vielleicht Christus noch nicht haben, erlaub mir noch die Minute noch zu sagen. Ich möchte dich heute Morgen bitten, inständig bitten, mach es nicht so wie der reiche Jüngling und lauf davon, wenn es dich etwas kostet, sondern erkenne, der wahre Schatz liegt allein in Jesus Christus. Er ist die Erfüllung, er ist das Ziel unseres Lebens. Deswegen gib alles preis, was du hast und ergreife Jesus Christus, den Heiland und Erlöser und lass dir ein neues, selbstloses Leben von ihm schenken. Ich lese noch abschließend uns die Verse 5 bis 8 nochmal vor, wo es um die Gesinnung Jesu Christi geht. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Möge der Herr uns das tief in unsere Herzen hineinprägen, dass es uns wieder neu wichtig wird. Und liebe Geschwister, ich kann es nur wiederholen, prüfen wir uns. Prüfen wir unsere Motive, prüfen wir unsere Gesinnung. Nicht nur hier in der Gemeinde, sondern in all den Beziehungen, in all den Begegnungen, wo wir stehen, dass wir uns hier nicht weiter versündigen. Wir singen noch zum Schluss ein Lied. Und ich würde mich freuen, wenn wir alle zusammen dieses Lied von ganzem Herzen singen könnten.